Interessanterweise hat dieser H3N2-Subtyp das H2N2-Virus aus der Bevölkerung rausgeschmissen. Das heißt, es hat wieder den Vorgänger eliminiert. Wir verstehen nicht ganz, wie das funktioniert. Wenn wir das genau verstehen würden, könnte man das vielleicht nachmachen und Influenza in Menschen loswerden. Aber wie gesagt, das Verständnis ist da noch nicht so gut.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo, willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 10. September 2025 in Kyoto in Japan. Bin da gerade auf dem Vaccine Congress, wir da jedes Jahr veranstalten. Also jedes Jahr irgendwo anders und heuer ist der in Kyoto. Vor ein paar Wochen haben wir über SARS-CoV-2 und Covid-19 gesprochen, eben weil die Saison wieder anfängt, weil es wieder mehr vermehrt Infektionen gibt. Und heute würde ich gern über ein Virus sprechen, das eben auch saisonell Probleme bereitet, und zwar Influenza. Das Influenza-Virus oder die echte Grippe. Und möchte halt vor allem auf eben die saisonelle Influenza fokussieren, nicht so sehr auf pandemische Influenza. Aber ich möchte ein bisschen Einleitung dazu geben und ein bisschen was dazu erklären. Und dann am Ende werden wir wieder mal auf Impfstoffe eingehen und was man eben tun kann, um sich davor zu schützen. Also mal grundsätzlich bei Influenza gibt es 4 verschiedene Typen. Da wird in Zukunft noch einiges dazukommen, da entdeckt man gerade viel in Tieren. Aber grundsätzlich gibt es 4 verschiedene Typen. Influenza A, Influenza B, Influenza C und Influenza D. Influenza D ist recht neu und wirklich relevant sind eigentlich nur Influenza A und B momentan. Influenza C kann grippale Infekte in Menschen auslösen. Influenza D ist so ähnlich wie Influenza C, infiziert aber vor allem Kühe zum Beispiel oder andere Nutztiere. Hat man aber noch nie in Menschen detektiert. Aber Influenza A und B sind interessant und problematisch. Die sind recht ähnlich, grundsätzlich vom Aufbau her. Ich werde vor allem Dinge zu Influenza A erklären, was den Aufbau betrifft. Aber Influenza B ist sehr ähnlich. Sie sind halt evolutionär unterschiedlich. Und es ist nicht so, nur weil eines A heißt und das andere B, das A wichtiger ist, sind beide problematische Viren, die schwere Erkrankungen auslösen können. Grundsätzlich ist mal so, ein bisschen was zum Virus selbst. Die Viren, eigentlich alle A, B, C und D, gehören zu den Orthomyxoviren. Muss man sich nicht merken, aber das sind eben Influenza-Viren und ähnliche andere Viren. Die haben eine sehr interessante Genomstruktur. Die haben ein segmentiertes Genom, die haben 8 Genomsegmente bei Influenza A und B. C und D haben nur 7. Und das kann man sich so vorstellen wie Chromosomen beim Menschen. Also das Genom ist einfach auf 8 Teile verteilt und das Genom besteht aus RNA-Strängen und diese RNA-Stränge sind negativ, die haben eine negative Orientierung. Das heißt, die müssen zuerst in positiv strängige RNA umgeschrieben werden, bevor da Proteine produziert werden können. Das ist vielleicht zu kompliziert, da werden wir heute nicht drauf eingehen, aber vielleicht machen wir mal eine Episode dazu, wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall sind diese 8 Genomsegmente in Viruspartikel verpackt. Die Viruspartikel sind entweder rund, also sphärisch. Das ist vor allem bei Influenza-Stämmen, die man im Labor züchtet, so. Aber die Stämme, die man von Patienten isoliert, sind meistens filamentös. Das heißt, die schauen eher länglich aus. Kann man sich fast wie ein Regenwurm vorstellen. Fast so wie Ebola. Also wenn man Influenza-Isolate von Patienten unter dem Elektronenmikroskop anschaut, könnte man glauben, dass das Ebola ist. Grundsätzlich haben die so einen Durchmesser von etwa 100 bis 120 Nanometern. Und auf der Oberfläche, die haben eine Lipidhülle. Und auf der Oberfläche in dieser Lipidhülle sind 2 Proteine drinnen. Das ist wichtig. Diese 2 Proteine, das ist ein bisschen anders. Eben bei SARS-CoV-2 haben wir 1 Spike-Protein, 1 Oberflächenprotein, das Virus benutzt. Bei Influenza sind es eben 2. Und eins davon nennt sich Hemagglutinin. Und das ist das Protein, mit dem das Virus an unsere Zellen bindet, an Zuckerstrukturen und dann in die Zelle reinkommt. Und das andere, das zweite Protein ist die Neuraminidase. Und das schneidet diese Zuckerstrukturen von den Zellen runter. Und das ist extrem wichtig für das Virus, um aus der Zelle wieder rauszukommen und sich zu verbreiten. Ja, und da haben wir eben diese zwei Oberflächenproteine, das Hemagglutinin und die Neuraminidase. Und Hemagglutinin wird abgekürzt H genannt und Neuraminidase N. Und wenn wir uns jetzt anschauen, welche Influenza-Viren in Menschen zirkulieren, bei Influenza A, dann werden die eben nach diesen Hemagglutininen und Neuraminidasen benannt. Und in Menschen zirkulieren momentan H1N1-Viren und H3N2-Viren. Das heißt eben, dass die H1N1-Viren einen Hemagglutinin-1-Subtyp haben und einen Neuraminidase 1-Subtyp, während die H3N2-Viren einen H3-Subtyp Hemagglutinin haben und eine N2-Neuraminidase. Das ist deshalb wichtig, weil in Tieren zirkulieren ganz viele dieser Subtypen. Die Subtypen gibt es nur bei Influenza A. Da zirkulieren momentan 19 verschiedene Subtypen von Hemagglutinin und 11 unterschiedliche Subtypen von Neuraminidase. Ich glaube, man hat gerade einen zwölften Subtyp gefunden. Aber in Menschen ist das sehr beschränkt. Bei Influenza B gibt es auch viel Diversität. Allerdings ist das nicht so ausgeprägt. Da gibt es zwei Linien, die Victoria-ähnlichen Viren und die Yamagata-ähnlichen Viren. Wobei die Yamagata-ähnlichen Influenza-B-Viren während der Covid-19-Pandemie in Menschen ausgestorben sind. Also die findet man nicht mehr. Das ist nur ein bisschen was zur Namensgebung, warum das H1N1 oder H3N2 heißt. Wenn Sie sich impfen lassen und den Beipackzettel durchlesen, steht das auch drauf, was da drinnen ist. Soll der H1N1-Stamm drin sein, H3N2 und ein Influenza-B-Stamm. Und dann sind die Stämme meistens auch benannt. Die A-Stämme heißen zum Beispiel dann A und dann Schrägstrich California, dann Schrägstrich und dann kommt der Nummer und dann Schrägstrich und dann kommt noch eine Nummer. Und A heißt einfach nur, dass es ein Influenza-A-Stamm ist, bei B wird B stehen, dann kommt das Land, wo das isoliert worden ist, dann eine fortlaufende Nummer und die letzte Nummer, die man sieht, ist einfach das Jahr, wo das isoliert wurde. Also wenn da 2009 steht, heißt das einfach, dass das Virus 2009 isoliert wurde. Die Infektion erfolgt entweder über Aerosole, also wirklich feine, sehr feine kleine Tröpfchen in der Luft, die sich lang in der Luft halten, oder aber über größere Tröpfchen, da kann beides passieren. Es kann auch über Kontakt zu Infektionen kommen, aber es ist meistens über die Luft. Das heißt, das Virus ist ein respiratorisches Virus, verbreitet sich und das infiziert dann eben die Atemwege. Also es fängt oft in den oberen Atemwegen an mit der Infektion und das kann dann in die Lunge runterwandern. Es ist aber auch so, dass es teilweise außerhalb der Atemwege Probleme geben kann. Gerade bei Influenza B in Kindern zum Beispiel sieht man gelegentlich, dass es zu neurologischen Problemen kommen kann, zu Nierenproblemen. Gerade bei Influenza A und B kann es auch zu Herzproblemen kommen, also Herzmuskel kann sich entzünden. Das ist gar nicht so selten, aber der Großteil der Erkrankungen sind wirklich Erkrankungen der oberen und teilweise der unteren Atemwege. Ja, aber wenn man sich so die Erkrankungen anschaut, das kann von recht leichten Infektionen, sogar asymptomatischen Infektionen, eben bis zum Tod gehen. Also da gibt es ein ganzes Spektrum an Erkrankungen in Menschen und man muss auch dazu sagen, es gibt zwei Ausprägungen von Influenza in Menschen. Eben das eine ist diese saisonelle Influenza. Das sind eben diese H1, H3 und Influenza B-Stämme, die in Menschen zirkulieren und da gibt es pro Jahr etwa 3 bis 5 Millionen schwere Fälle weltweit, das ist eine Schätzung der WHO, und etwa 300.000 bis 650.000 Menschen sterben jedes Jahr an dieser saisonellen Influenza. Da gibt es auch Schätzungen und teilweise auch ganz gute Zahlen für Österreich und für Deutschland. Man weiß zum Beispiel, dass in Österreich etwa 1.000 Menschen pro Jahr an Influenza sterben. In der 2022er-23er Saison waren es über 4.000. Das wird von der AGES nachverfolgt. In Deutschland gehen die Fälle von ein paar hundert Toten pro Jahr rauf bis zu 25.000 Toten. Das ist deshalb so unterschiedlich, was die Zahlen betrifft, weil eben nicht jede Influenza-Saison schwer ist. Manchmal gibt es da eben weniger Infektionen, manchmal gibt es mehr Infektionen und auf das kommt es eben drauf an. Und grundsätzlich ist es so, dass diese Saisonen im Herbst, im Spätherbst beginnen, oft erst im Winter, also im Dezember, und dann eben die Wintersaison über anhalten und das geht dann oft so bis April. Interessanterweise ist es gelegentlich in vielen Jahren so, dass zuerst Influenza A kommt und dann im Frühjahr raus meistens Influenza B zirkuliert. Man weiß nicht ganz genau, warum das so ist, dass diese Viren in der Wintersaison mehr Infektionen verursachen. Man nimmt aber an, dass das mit der Außentemperatur zu tun hat, mit der Luftfeuchtigkeit im Winter und so weiter und so fort. Aber ganz genau wissen tut man es nicht. Es ist auch so, diese Viren zirkulieren weltweit und wenn es bei uns Sommer ist, ist natürlich auf der Südhalbkugel Winter und dann gibt es dort sehr viele Infektionen. Aber in den Tropen und Subtropen gibt es eigentlich das ganze Jahr Influenza-Wellen. Also von dem her ist es irgendwie ein bisschen unklar, was diese Saisonalität auf der Nord- und der Südhalbkugel auslöst. Ja, das ist die saisonelle Influenza und dann gibt es natürlich auch die pandemische Influenza. Das Paradebeispiel hier ist die H1N1-Pandemie von 1918. Die hat damals Schätzungen zufolge etwa 20 bis 100 Millionen Menschenleben gekostet. Das ist aber, dass diese Pandemien passieren aber nicht, die werden nicht ausgelöst durch Influenzaviren, die sowieso schon in Menschen zirkulieren, sondern die werden ausgelöst von Influenzaviren, die von Tieren auf Menschen überspringen, also vom Tierreservoir, wo es all diese unterschiedlichen Subtypen gibt. Vielleicht noch ganz interessant, Influenzaviren infizieren ganz viele unterschiedliche Tiere, auch andere Säugetiere, Frettchen, Schweine, Wale, ja sogar Wale, Robben, Pferde, Hunde, Katzen, mittlerweile sehen wir es auch in Kühen und da sind die Infektionen recht ähnlich wie bei Menschen, also milde bis tödliche respiratorische Infektionen. Und wir sehen Influenza natürlich auch in Vögeln, da kommt es anscheinend ursprünglich her. Da ist es ein bisschen anders, da sind die Infektionen oft Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts und die sind sehr oft asymptomatisch eigentlich, bis auf die Ausbeugung mit den hochpathogenen Vogelgrippestämmen, wo die Vögel dann relativ schnell verenden. Vielleicht sollte man ein bisschen was zur Inkubationszeit sagen. Influenza ist ein sehr schnelles Virus. Die Inkubationszeit kann so kurz sein wie 24 bis 48 Stunden. Das heißt, man steckt sich an und dann kriegt man sehr schnell Symptome, oft relativ hohes Fieber, Gliederschmerzen, Kopfweh und so weiter und so fort, bevor es dann wirklich zu respiratorischen Symptomen kommt. Es dauert dann oft 2 bis 3 Wochen, bis man sich wieder ganz erholt hat. Ja. Vielleicht sollte ich auch was historisch dazu sagen, wie sich Influenza so in den letzten 100 Jahren in der humanen Bevölkerung entwickelt hat. Die Aufzeichnungen im Prinzip beginnen eben mit dieser 1918er Pandemie. Davor gab es wahrscheinlich auch Influenza in Menschen, aber die Aufzeichnungen bzw. sind keine Virusisolate vorhanden und von dem her ist es ein bisschen schwierig zu sagen, was da zirkuliert hat. Aber von 1918 weiß man, das war H1N1, das ist in Menschen gesprungen, wahrscheinlich aus Vögeln beziehungsweise vielleicht mit einem Schwein als Zwischenwirt und hat dann eine massive Pandemie ausgelöst. Wie gesagt, die Schätzungen sind, dass da zwischen 20 und 100 Millionen Leute gestorben sind. Und das Virus ist aber dann nicht aus der Bevölkerung verschwunden, sondern hat in der Bevölkerung weiter zirkuliert und ist ein saisonelles Influenza-Virus geworden. Natürlich war es dann so, dass viele Leute die Infektion überlebt haben, Immunität aufgebaut haben und diese Immunität hat Druck auf das Virus ausgelöst. Und das Virus hat dann angefangen zu mutieren bzw. sich zu verändern aufgrund dieses Immunitätsdrucks in der Bevölkerung. Da sind dann im Prinzip kleine Punktmutationen eingebaut worden, so 1-2 Mutationen immer wieder, mit denen das Virus versucht hat, von den neutralisierenden Antikörpern im Prinzip in der Bevölkerung zu entkommen. Und diese Veränderungen, wo das Virus versucht, den Antikörpern zu entkommen, das nennen wir Antigenic Drift. Und das ist eben eins der Probleme mit Influenza, dass sich's andauernd verändert, auch wenn es in Menschen zirkuliert. Ja, und 1918 ist das eben in Menschen gesprungen, ist dann ein saisonelles Virus geworden und hat bis 1957 zirkuliert. Interessanterweise hat man dann 1957 eine weitere Pandemie gehabt mit einem anderen Subtyp, in dem Fall H2N2. Und wenn es zu einer Pandemie mit einem neuen Subtyp kommt, dann reden wir von einem Antigenic Shift. Also das eine, die kleinen Veränderungen sind Antigenic Drift und die groben, wirklich großen Veränderungen, wenn es ein Ausbruch mit einem anderen Subtyp kommt, die nennen wir Antigenic Shift. Es ist da 1947 wieder zu einer Pandemie gekommen, die hat so Schätzungen zufolge zwischen 0,5 und 3 Millionen Tote gefordert Und interessanterweise hat dieses H2N2-Virus das H1N1-Virus aus der Bevölkerung rausgeschmissen. Also da gibt es anscheinend Konkurrenz und das neue Virus hat im Prinzip das alte Virus eliminiert. H2N2 dann für etwa 10 Jahre zirkuliert, hat auch angefangen sich zu verändern. Und 1968 gab es wieder eine Influenza-Pandemie und diesmal mit dem H3N2-Subtyp. Interessanterweise hat dies, da gab es wieder etwa 1,5 bis 3 Millionen Tote. Und interessanterweise hat dieser H3N2-Subtyp das H2N2-Virus aus der Bevölkerung rausgeschmissen. Das heißt, es hat wieder den Vorgänger eliminiert. Wir verstehen nicht ganz, wie das funktioniert. Wenn wir das genau verstehen würden, könnte man das vielleicht nachmachen und Influenza in Menschen loswerden. Aber wie gesagt, das Verständnis ist da noch nicht so gut. Ja, und H3N2 zirkuliert nach wie vor in Menschen. Das ist ein Subtyp, der sich stark verändert und der viele Probleme verursacht. Der ist auch nach wie vor in der Impfung drin, eben weil er zirkuliert. Interessanterweise ist dann 1977 das H1N1-Virus wieder zurückgekommen. Und zwar in etwa das gleiche Virus, das 1957 verschwunden ist. Und das ist interessant. Das ist wahrscheinlich nicht aus Tieren gekommen. Da gibt's alle möglichen Spekulationen drüber. Aber ich glaube, der Konsensus in der Virologie-Community ist, dass es da ein Experiment in China gab und dass da Soldaten mit H1N1, mit dem alten H1N1 infiziert wurden und dass das dann quasi auf andere Menschen übergesprungen ist und angefangen hat, wieder zu zirkulieren. Also, ich glaube, da ist sich die Influenza-Community einig, dass sowas, dass das passiert ist und dass das aus China gekommen ist. Und interessanterweise hat dieses H1N1-Virus von 1977 dann vor allem Kinder infiziert, weil die Erwachsenen hatten schon Infektionen mit einem ähnlichen Virus von vor 1957 durchgemacht und waren immun. Also am Anfang war das eher Kinderkrankheit. Interessanterweise hat dieses H1N1-Virus dann H3N2 nicht eliminiert. Und dieses H1N1-Virus ist dann zirkuliert bis 2009. Und dann ist ein sehr anderes H1N1-Virus von Schweinen in Mexiko in Menschen übergesprungen. Das war die 2009er Pandemie und hat dieses alte H1N1-Virus verdrängt. Und diese 2009er Pandemie war milder, wahrscheinlich weil es davor schon H1N1 in der Bevölkerung gab und es eine gewisse Immunität gab. Und diese Pandemie hat etwa 270.000 Tote gefordert. Das Problem hier war, dass viele junge Leute infiziert worden sind, beziehungsweise viele junge Leute schwere Infektionen hatten. Und gerade Schwangere waren sehr stark betroffen. Das ist natürlich ein großes Problem. Und ich glaube, das muss man grundsätzlich dazu sagen, zu diesen saisonellen Influenza-Viren. Das ist nicht so, dass dann nur alte und schwache Leute betroffen sind. Also alle drei Arten von saisoneller Influenza, H1N1, H3N2, und Influenza B sind problematisch, hochproblematisch in Kindern. Gerade Influenza B kann sehr schlimme Infektionen verursachen. H1N1 verursacht oft schwere Infektionen in gesunden jungen Erwachsenen. Und dann in alten Leuten wird es natürlich wieder zum Problem, gerade H3N2 und Influenza B. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur alte Leute sind oder nur Leute, die Immunprobleme haben. Da kann es wirklich zu sehr schweren Infektionen in allen Altersgruppen kommen. Ja, und wie gesagt, das Problem bei diesen Viren ist eben, dass sie sich ständig verändern. Das heißt, wenn die zirkulieren, jedes Jahr kommen da Mutationen dazu. Und das macht es eben extrem schwierig, dass man da wirklich gute Impfstoffe hat, die zu den Stämmen, die zirkulieren, passen. Es ist aber so, dass die WHO da ein super System aufgesetzt hat. Diese Influenza-Stämme werden weltweit gemonitort. Da gibt es auf allen Kontinenten, in vielen Ländern WHO-Referenzlabore, die eben von Klinikern Isolate bekommen, diese charakterisieren. Da wird sequenziert hunderte und hunderte von Stämmen jedes Jahr und man weiß dann ziemlich genau, was zirkuliert. Man weiß genau, was auf der Südhalbkugel zirkuliert, was in den Tropen zirkuliert, was auf der Nordhalbkugel zirkuliert und das wird ständig erfasst. Und das wird ständig mit den Impfstoffstämmen abgestimmt. Und im Februar gibt es dann ein Treffen der WHO und da wird dann darüber diskutiert, was für die Nordhalbkugel in den Impfungen drinnen sein sollte im kommenden Jahr. Und Da werden eben die Daten angeschaut, was zirkuliert, wie haben sich die Viren verändert, gibt es da noch Immunität, und wenn sich die Viren verändert haben, was oft der Fall ist, dann gibt es ein Update. Dann werden die Impfstoffstämme, die in der Impfung sind, angepasst. Das heißt, es kommen neue Stämme rein und dann produziert man die und dann werden die im Herbst verwendet. Das ist halt das Programm für die Nordhalbkugel. Für die Südhalbkugel gibt es im Herbst ein Meeting, wo man dann diskutiert, was im Impfstoff für die Südhalbkugel drinnen sein soll, weil ja da der Winter in unserem Sommer ist. Ne? Das einzige Problem ist, dass man schon Monate im Voraus das diskutieren muss und sich anschauen muss, was da jetzt drin sein soll, weil es eine Zeit lang dauert, bis diese Impfstoffe hergestellt werden können und angepasst werden können. Und das Problem ist halt, dass in der Zeit dazwischen, das sind ja viele Monate, die Saison in der Südhalbkugel ist auch dazwischen, dass es da nach wie vor zu Veränderungen kommen kann. Und das Problem ist, dass dann manchmal die Impfstoffstämme nicht mit den zirkulierenden Stämmen zusammenpassen. Und dann funktioniert der Impfstoff weniger gut. Und das kann halt zu einem Problem führen. Aber grundsätzlich ist das System gut aufgebaut. Man versteht auch recht gut, wie diese Zirkulation funktioniert. Und man monitort diese Veränderungen. Aber aufgrund dieser vielen Veränderungen wird eben empfohlen, dass man sich jedes Jahr wieder impfen lässt, weil sich das Virus verändert hat, weil man das Immunsystem neu auf diese neuen Viren trainieren muss. Und das ist eben das Problem mit Influenza, aber auch bei SARS-Coronavirus 2 sehen wir das ja auch, das verändert sich auch ständig. Für solche Viren ist es extrem schwierig, Impfstoffe herzustellen bzw. Impfschema aufzubauen, das dann gut funktioniert. Das ist nicht so wie bei FSME zum Beispiel, beim Zeckenimpfen, wo man einen Impfstoff hat und der funktioniert über viele Jahrzehnte. Das macht halt die Situation sehr kompliziert. Grundsätzlich ist es aber so, dass diese Influenza-Impfungen schon was sehr Gutes sind. Die funktionieren auch recht gut. Obwohl man natürlich sagen muss, sie sind nicht perfekt. Gerade wenn der Stamm falsch ist, funktionieren sie weniger gut. Aber grundsätzlich haben die eine relativ gute Effektivität. Obwohl man da sagen muss, ich habe das schon mal erklärt, bei SARS-Coronavirus 2, hier wird nicht die Effizienz des Impfstoffes gemessen in einer Phase 3, sondern die Effektivität, das misst man im Nachhinein. Und der Vergleich sind nicht Leute, die keine Immunität haben, sondern Leute, die auch Influenza-Immunität haben, aber eben nicht geimpft sind. Und deswegen sind die Zahlen, was die Effektivität betrifft, meistens nicht bei den 90%, sondern eher so im 40-60% Bereich, wenn der Impfstoff mit dem zirkulierenden Stämmen zusammenpasst. Das sind aber keine schlechten Zahlen und das ist eigentlich ganz gut. Das Problem ist nur eben, wenn der Impfstoff mit den zirkulierenden Stämmen nicht zusammenpasst, dann hat man oft sehr wenig Schutz gegen symptomatische Infektionen. Was Impfstoffe betrifft, haben wir einige Impfstoffe bei Influenza. Gibt es spezielle Impfstoffe für spezielle Altersgruppen. Der typische Impfstoff ist ein inaktivierter Impfstoff. Da werden die Viren normalerweise in Hühnereiern gezüchtet. Hühnereier, die ein Embryo drinnen haben, und in dem Gewebe von dem Embryo wächst das Virus. Und das erntet man dann, das wird aufgereinigt, das wird inaktiviert. Die Technologie ist schon sehr alt. Man hat in den 1940er Jahren damit begonnen. Ursprünglich waren das dann inaktivierte ganze Viren. In den 80er Jahren hat man angefangen, dass man die ein bisschen mehr aufreinigt, beziehungsweise mit einem Detergenz behandelt. Und mittlerweile sind dann nur mehr Bruchstücke von Viren drinnen. Das nennt man Split- oder Subunit-Impfstoff. Und das ist eben unser normaler Influenza-Impfstoff. Und momentan sind die trivalent. Das heißt, es ist eben ein H1N1-Stamm drinnen, ein H3N2-Stamm und ein Influenza-B-Stamm. Vor der Pandemie war der Impfstoff quadrivalent, also da waren vier Bestandteile drinnen, H1N1, H3N2 und dann zwei unterschiedliche Influenza-B-Stämme. Aber nachdem der eine Stamm, der Yamagata-Stamm, ausgestorben ist, braucht man eigentlich nur mehr einen. Ja, und die werden normalerweise intramuskulär verimpft. Das ist die normale Influenza-Impfung und die kann man sehr empfehlen. Meistens kriegt man da sehr wenig Nebenwirkungen davon. Es ist ein sehr verträglicher Impfstoff und der wirklich auch schützt, gerade wenn die Impfstoffstämme gut zusammenpassen. Obwohl man sagen muss, es geht da oft auch darum, dass man sich vor einem schweren Verlauf schützt. Also auch wenn man geimpft ist, kann es sein, dass man sich infiziert, dass man schon Symptome hat, aber eben keine schweren Symptome. Und um das geht es wirklich, dass man schwere Verläufe verhindert. Das ist der inaktivierte Impfstoff, weil ältere Leute ab einem gewissen Alter oft weniger gute Immunantworten machen, hat man an speziellen Impfstoff, beziehungsweise eigentlich zwei spezielle Impfstoffe für ältere Leute entworfen. Die sind auch auch erhältlich in Österreich, beziehungsweise ich glaube in Deutschland sind beide auch für die kommende Saison erhältlich. Einer davon hat mehr Antigen, also mehr Protein im Impfstoff. Also ich glaube viermal die Dosis, die normalerweise verimpft wird, und da reagiert das Immunsystem natürlich besser drauf. Und der zweite Impfstoff, der auch noch verwendet wird für ältere Leute, also wir reden da von Personen über 50, über 60, der zweite Impfstoff hat ein Adjuvans drinnen, der ist, soweit ich weiß, ursprünglich in Italien entwickelt worden und der funktioniert auch sehr gut. Das ist für ältere Leute, und dann gibt es für Kinder auch einen speziellen Impfstoff und der funktioniert ganz anders. Also diese injizierten Impfstoffe sind inaktiviert, das heißt, wie gesagt, abgetötet. Aber der spezielle Impfstoff, den es zusätzlich für Kinder gibt, das ist ein lebend abgeschwächter Impfstoff. Und der wird über Nasenspray verabreicht. Und das ist eigentlich ganz cool, weil der natürlich auch Immunität in den oberen Atemwegen aufbaut. Das machen Impfstoffe, die injiziert werden, meistens nicht, aber bei dem ist es eben so. Und der ist eigentlich wirklich cool, was die Technologie betrifft. Das ist ein kalt adaptierter Impfstoff. Was heißt das jetzt? Man hat diesen Impfstoffstamm genommen und den hat man bei niedriger Temperatur über viele Generationen wachsen lassen. Also unter 30 Grad. Und Influenza-Viren mögen eigentlich hohe Temperaturen. Die wachsen gern bei 37 Grad Körpertemperatur, kommen aber eigentlich auch mit höheren Temperaturen klar. Also 39 Grad zum Beispiel. Das ist vielleicht ein Artefakt, weil die ja ursprünglich von Vögeln kommen und Vögeln haben auch höhere Körpertemperaturen. Deswegen können die das wahrscheinlich recht gut. Das heißt, mit einer Fieberreaktion schaltet man die Influenza-Replikation im Körper leider nicht aus. Aber wie gesagt, dieser Impfstoffstamm, den man für den lebenden Impfstoff verwendet, den hat man eben über viele Generationen bei niedriger Temperatur wachsen lassen. Und wenn man das macht, dann wächst das Virus zuerst ganz, ganz schlecht und dann wächst es immer besser, und zwar deshalb, weil das Virus mutiert und sich eben an diese Konditionen, an diese Temperatur anpasst. Das heißt aber, dass das Virus dann gut bei niedriger Temperatur wächst, aber verlernt hat, bei hohen Temperaturen zu wachsen. Und wenn man das jetzt als Impfstoff verwendet und in die Nase sprüht, dann kann das Virus in der Nase ein bisschen wachsen. Aber es kann nicht in die Lunge runter, es kann nicht den Hals runter, weil da natürlich die Temperatur viel höher ist und das macht es eben zu einem abgeschwächten Impfstoffstamm. Gibt es noch ein paar andere Effekte und Mutationen, die es weiter abschwächen, aber das ist im Prinzip die Idee, dass es in der Nase ein bisschen wächst, aber eben keine Erkrankung in den unteren Atemwegen auslösen kann. Und das wird natürlich auch angepasst. Da gibt es auch ein H1N1, ein H3N2 und ein Influenza-B-Stamm jedes Jahr, aber das wird in Kindern verwendet. Und der andere Vorteil ist natürlich, dass man da keine Nadeln verwenden muss, was gerade bei Kindern eine gute Idee ist. In Erwachsenen funktioniert der Impfstoff eigentlich weniger gut, und zwar deshalb, wenn wir eben schon viel Grundimmunität gegen Influenza haben und der Impfstoffstamm eben ziemlich abgeschwächt ist und diese Grundimmunität den Impfstoffstamm schon eliminiert, und dann kommt es nicht wirklich zu einer Immunantwort mehr drauf, weil das Virus eben in Erwachsenen wenig repliziert. Aber in Kindern ist der super. Was auch sehr wichtig zu erwähnen ist, ist, dass wenn man schon mal Influenza hat, dass es da auch recht gute antivirale Medikamente dagegen gibt. Einerseits eben Neuraminidase-Inhibitoren, also das sind Moleküle, die das zweite Glykoprotein, die Neuraminidase, inhibieren. Die andere Klasse von Medikamenten, die momentan verwendet werden, sind Inhibitoren der Polymerase. Und die funktionieren beide recht gut. Für Neuraminidase-Inhibitor ist Oseltamivir ein Beispiel, aber da gibt es noch drei andere. Und für die Polymerase-Inhibitoren ist Baloxavir der Name des Medikaments. Wie gesagt, die funktionieren recht gut, die müssen aber recht schnell gegeben werden. Also es ist so ähnlich wie bei SARS-CoV-2, wo Paxlovid auch ganz gut funktioniert. Das muss aber auch schnell gegeben werden. Das heißt, das sollte man relativ schnell nach Beginn der Symptome bekommen. Aber dann funktioniert es recht gut und hilft dann eben, dass man sich viel schneller von der Infektion erholt. Gut, das war so die Zusammenfassung. Wie gesagt, wir kommen so im Dezember in die Influenza-Saison rein. Meistens gibt natürlich Saisonen, wo es früher beginnt, Saisonen, wo es später beginnt und grundsätzlich Saisonen, wo es sehr viel Aktivität gibt und Saisonen, wo es sehr wenig Influenza-Aktivität gibt. Aber es ist grundsätzlich empfehlenswert, sich impfen zu lassen. grundsätzlich in Österreich ist die Impfung empfohlen, aber für alle Altersgruppen ab 6 Monaten, aber eben speziell für Risikogruppen, für ältere Leute, speziell ab 60, ab 65, Leute mit chronischen Erkrankungen, Leute mit starkem Übergewicht, Personen mit Immunschwäche, auch für Schwangere, Stillende und Frauen mit Kinderwunsch und auch Leute, die im Gesundheits- oder im Pflegebereich arbeiten, in Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten und so weiter und so fort. Also die Impfung ist sehr empfehlenswert. Ich lasse mich jedes Jahr Influenza impfen. Ich lasse mich meistens im November impfen. Dann ist der Impfschutz am stärksten, wenn eben die Saison beginnt. Das dauert ein paar Wochen, bis das Immunsystem wirklich sich richtig drauf reagiert. Und man kommt dann meistens ganz gut über die Saison. Wie gesagt, es kann sein, dass man sich trotz der Influenza-Impfung mit Influenza infiziert. Das kann passieren. Aber es ist dann meistens so, dass man eben einen abgeschwächten Verlauf hat und dass die Ausprägung der Erkrankung recht mild ist. Und wie gesagt, um das geht's. Man will schauen, dass man keine schweren Influenza-Infektionen hat, beziehungsweise Menschen nicht ins Krankenhaus müssen mit diesen Infektionen. Ja, und das war's zu dem Update mit Influenza. Wie gesagt, sehr empfehlenswerte Impfung, kann zu sehr schweren Erkrankungen führen. Vielleicht reden wir in Zukunft mal über diese historischen Influenza-Pandemien beziehungsweise über Pandemien, die in der Zukunft passieren könnten. Wir haben ja schon mal über H5 geredet, über die Vogelgrippe, die Risiko darstellt und ein Problem in allen möglichen Tieren ist momentan, aber teilweise auch auf Menschen überspringt, aber sich eben noch nicht gut von Mensch zu Mensch übertragen lässt und deswegen momentan auch keine Pandemie auslöst, aber vielleicht wird das mal zum Thema und da machen wir sicher auch mal eine Episode drüber. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com und das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.